Heute geht es im Titusbrief darum, 2. Kapitel, Vers 9 bis 15, dass das Evangelium, was uns erreicht hat, nicht nur für uns persönlich ist und für die Gemeinde, sondern dass es eine Wirkungskraft nach draußen haben soll. Ich lese uns diese Verse 9 bis 15. Den Knechten sage, dass sie ihren Herren untertänig seien, in allen Dingen zu Gefallen tun, nicht widerwillen, nicht veruntreuen, sondern alle gute Treue erzeigen, auf dass sie die Lehre Gottes unseres Heilandes zieren in allen Stücken. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und züchtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Solches rede und ermahne und strafe mit ganzem Ernst. Lass dich niemand verachten. Wir merken schon an dem letzten Vers, dass hier eine wichtige geistliche Wahrheit ausgedrückt worden ist, die unbedingt betont werden muss, die auch von den Gläubigen, von den entstehenden Gemeinden, wir haben ja gelesen, dass Titus für Kreta zuständig war und dort die Gemeinden, die angefangen haben zu wachsen, weiterzuführen und Älteste einzusetzen, dass dies für örtliche Gemeinden ein wichtiger Akzent ist. Dass sie nicht sich selbst nur sehen, ihren Kreis, ihre Arbeit, ist ja alles wichtig. Aber das Wichtige ist das Leben nach außen. Das soll die Gemeinde nie vergessen. Spielt jetzt nicht diese gravierende Rolle, was wir sind mitten in der Gemeinde, sondern die Frage, was wir sind im Alltag, da wo wir stehen. Das macht eigentlich Glaubensleben aus. Nicht das schöne Singen miteinander, das Beten, das sich grüßen, das vielleicht Kranke besuchen, ist alles wichtig. Aber was sind wir in der Welt? Was hält man da von uns? Kann man uns als Christen erkennen? Oder macht man uns vielleicht einen Bogen, weil wir so verkorkste, verschrobene Leute sind, die gar nicht die Lebensbezüge, die in dieser Welt stattfinden, kennen? Die da vom grünen Tisch irgendwas reden, was Frommes, was aber gar nicht mehr einzuordnen ist. Das sind ja so Fragen, nicht? Wie betrachten uns die Leute? Und der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist wollte dem Titus gleich mit auf den Weg geben, das sage den Ältesten, das sage der Gemeinde, dass ihr Zeugnis, was sie im Herzen tragen, spürbar und sichtbar nach außen sein soll. Und das nicht nur in guten Situationen. Wir werden noch davon lesen, sondern besonders dann, wenn es kritisch ist in dieser Welt, wenn es uns hart ankommt, dann sollen wir als Christen leuchten. Das neue Leben aus Gott durch die Erlösungsgnade in Jesus Christus ist nicht nur zum internen Aufbau und Erhalt der Gemeinde gegeben, sondern auch zum Zeugnis von der Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit Gottes unter allen Menschen, und dieses Wort alle Menschen werde ich auch noch betont weiter ausführen. Titus sollte den Ältesten und diese wiederum der Gemeinde deutlich machen, dass die durch Christus erlöste Glaubensschar nicht mehr für sich selbst leben soll, sondern im Auftrag ihres Erlösers. Das schrieb ja auch Petrus in seinem Brief, in dem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 2, da sagt er ja, es ist genug, dass wir die vergangene Zeit für uns in den Lüsten der Welt gelebt haben. Es ist genug. Jetzt wollen wir die übrige Zeit des Lebens für den Herrn leben. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht mehr der Menschenlüste, sondern dem Willen Gottes lebe. Dem Willen Gottes lebe. Das ist so ein einseitiger Wechsel im Menschsein. Wir wollen ja unser Menschsein immer noch gerne verwirklichen. Wir sagen ja schließlich, bin ich ja noch Mensch auf dieser Erde. Das weiß der Herr schon. Aber es ist ein anderes Menschsein, was er hier mit uns machen will, als das Menschsein, was wir zuvor waren. Im Leben eines Kindes Gottes soll es einen Wechsel geben, vom alten Menschen zum neuen Menschen. Das sind zwei verschiedene Leben. Die äußern sich auch in dieser Welt ganz anders. Vom Wesen, vom Reden, von den Handlungen. Es ist nicht gleich wie vorher. Wenn es auch vielleicht für manche äußerlich gesehen in gewissen Handhabungen gleich aussieht, so sind es doch nicht die gleichen Handhabungen, sondern vom Inhalt sind sie anders gestaltet. Das Zeugnis der Gläubigen soll in die Welt getragen werden. Das tägliche Leben, auch im Beruf, ist ein Missionsfeld oder eine Missionsaufgabe, ein Zeugenstand. Die Art, wie sich Kinder Gottes im Umgang mit dem Nächsten, und wir können das ja intern, ich habe da auch einen Satz aufgeschrieben, die Schule ist ja erstmal in der Gemeinde, denn das, was man in der Gemeinde nicht kann, das kann man draußen auch nicht. Was hier nicht klappt, das klappt auch nicht in der Welt. Das kann man nicht umsetzen, denn in der Welt ist es ja noch viel schwieriger. In der Gemeinde ist es leichter, weil die Menschen noch etwas netter und freundlicher sind als in der Welt. Da darf man manches sagen, ohne gleich ausgeschimpft zu werden. Manches natürlich auch nicht, dann wird man auch ausgeschimpft. Aber in der Welt wird man grundsätzlich abgelehnt in vielen Bereichen, wenn es nicht gerade eine suchende Seele ist, wenn man von Jesus allein spricht. Also die Art, wie sich Kinder Gottes im Umgang mit dem Nächsten und vor den Vorgesetzten in dieser Welt bewegen, diese Art soll Jesus in seinem Wesen zeigen. Die Vorgesetzten sollen sehen, dass sie hier einen Christen vor sich haben. Einen, der Jesus Christus verpflichtet ist. Zugleich soll dabei zu ersehen sein, dass solches Wesen nur durch das Gnadengeschenk Gottes zu empfangen ist, dass es keiner machen kann. Also es soll auffällig sein und werden, dass Kinder Gottes etwas haben, was nicht von ihnen stammt, aber doch begehrenswert ist. Das soll spürbar werden. Und das ist ja so ein Glaubensleben mitten in der Welt, was uns häufig sehr schwer fällt. Häufig sehr schwer fällt. Wir sind ja oft leichter dabei, die Welt zu verurteilen, zu verdammen, zu kritisieren, als ihnen das Zeugnis der Gnade Christi zu zeigen in unserem Leben. Wir verspüren also ganz tief und echt, dass solches nicht von uns allein ausgehen kann und gegeben werden kann. Es muss vom Herrn kommen. Wenn dieses Zeugnis, was hier dem Titus angemahnt wurde und er weiter sagen sollte, wie diese Sklaven, die Knechte oder die Arbeitnehmer vor ihren leiblichen Herren stehen sollen, wenn dieses Zeugnis wirksam werden soll, kann das nur durch Jesus selbst geschehen. Das hat keiner. Das hat keiner in sich. Da braucht der Chef nur mal morgens so verquer richtig brummeln und unsinnige Anweisungen geben, wo man sagt, naja, das hätte er auch eine Stunde später machen können oder hätten wir auch gestern machen können und so weiter. Dann ist man schon unmutig im Herzen. Ist man schon gar nicht mehr frei. Und dann kommt noch der Arbeitskollege, der will auch kein Gespräch haben, und steht uns schon auf den Füßen und brubbelt uns von links an, dann bin ich ja schon ganz zu. Das ist der natürliche Mensch. Dann bin ich nicht mehr frei und sage, schön, dass du trotzdem da bist. Das kann nur der Herr tun. Wir dürfen da auch in jeder Selbstüberschätzung leben, dass wir das wirklich alles hinkriegen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes Gottes ist aber das Unmögliche, denn uns erscheint es unmöglich, wenn wir die Bibel lesen, jedenfalls mir, ist möglich. Das Unmögliche wird durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich. Das Übungsfeld, wie ich vorhin schon sagte, ist ja zunächst die Gemeinde und darüber hinaus das Leben unter den Menschen in der Welt. In der Gemeinde dürfen wir und müssen wir üben, dass dieses gegenseitig Annehmen und das ohne Groll im Herzen miteinander Leben stattfinden kann. Und wenn es hier geht, dann geht es auch schon etwas in der Welt. Und immer noch besser. Das Verhalten am Arbeitsplatz und im Alltag ist ein Dienst am Nächsten. Darum ist ja gesagt, seid untertan, ordnet euch total unter euren Herren. Denn Aufbegehren öffnet nicht das Herz zum Zeugnis beim Nächsten. Öffnet dem Nächsten nicht das Herz, dass ich ihm Zeugnis geben kann von Jesus. Ein Arbeitnehmer oder wer sich in dem weltlichen Alltag nicht unterordnen kann, kann nicht von Jesus reden. Er wird nicht gehört. Weil man sagt, der soll erst mal lernen, gehorsam zu sein. Der soll erst mal lernen, Prioritäten anzuerkennen. Solange der das nicht will, braucht er mir gar nichts von Jesus erzählen. Das ist ganz praktisch, das würden wir so machen. Wenn ich Chef wäre, würde ich das auch machen, wenn einer nur ein Frömmler daherredet und macht seine Arbeit nicht richtig, dann soll er erst mal arbeiten. Dann kann er mir auch noch was erzählen. Wenn er nur fromme Sprüche klopft, da höre ich ja nicht hin. Die Praxis wird hier auch im Titusbrief angemahnt, nicht nur das fromme, beschauliche eigene Leben in der Gemeinde, wo die heile Welt da ist, die Geborgenheit, die Oase, was ja alles sein darf, sondern wir stehen und sollen stehen in dem rauen Alltag in dieser Welt. Denn als Zeugen sind wir da hineingestellt. Wir sollen auch nicht widersprechen. Das heißt, die Anordnung der Vorgesetzten einfach befolgen. Selbst wenn wir vielleicht, meistens haben wir ja bessere Gedanken haben und sagen, ich weiß das besser. Wir sind ja angestellt deswegen, um nicht etwas besser zu wissen, sondern zu tun, was man uns sagt. Wir sind nicht angestellt, um den Chef zu maßregeln, zu kritisieren, sondern wenn er sagt, du musst links lang gehen und das Heft dort in die Ecke legen, dann lege ich es da in die Ecke. Egal, ob da nun ein Tisch ist oder ob ich das auf die Erde legen muss. Ich bin angestellt, weil ich tun soll, was er sagt. Und wenn ich das tue, nicht widerbellen, nicht widersprechen, selbst wenn er mal mürrisch ist, habe ich auch Gelegenheit, Zeugnis zu geben. Beziehungsweise wird das auffällig sein, dass jemand nicht so reagiert, wie man normalerweise als Mensch reagieren würde. Schmeiße ich alles hin, da gehe ich, wenn sie mich nun mal so anbrummeln. Ja, machen ja viele. Hören einfach auf, schmeißen die Arbeit hin. Alles zu Gefallen tun. Das heißt, stets beachten, was dem Vorgesetzten und dem Nächsten wohlgefällig sein könnte. Immer das Gute für ihn suchen. Das sind Dinge, die uns auch nicht eigen sind. Nichts veruntreuen. In allem Treue und Zuverlässigkeit beweisen, nicht später kommen, als man angesagt hat. Wenn man um 8 Uhr beginnen muss, dann muss man auch um 8 Uhr da sein am Arbeitsplatz, nicht erst 7:45. Wenn man zusagt, am nächsten Tag eine Stunde länger zu bleiben, muss man die Zusage auch einhalten. Treue und Zuverlässigkeit beweisen. Ich weiß, dass ich hier Dinge anspreche, die dem natürlichen Menschen sehr schwer fallen. Gerade auch in unserer heutigen Zeit. Wir haben ja Gewerkschaften, die sagen, pass mal auf deinen Chef musst du nicht hören. Du musst einfach streiken und die Arbeit niederlegen. Du musst deinen Chef zwingen. Das ist ganz gegen die Bibel. Ja, und wenn du nicht mitmachst, dann bist du gegen uns. Es gibt so viel Widerstreit in unserer Gesellschaft. Und ich weiß von Glaubensbrüdern, die haben dann gerade in solchen Streiksituationen Schwierigkeiten. Sie möchten gern zur Arbeit gehen, weil sie ja doch sich auch dem Herrn verpflichtet fühlen. Und dann lässt man sie gar nicht an den Arbeitsplatz rankommen. Haben sie es schwer. Aber sie sagen einfach, ich möchte nicht gegen meinen Chef streiken. Nein, ich möchte Gott vertrauen. Zuverlässigkeit, weder im Kleinen noch im Großen unehrliche Hantierungen unternehmen, nichts unterschlagen, weder in der Zeit noch im Geld, noch Lügen, noch Ausreden und dergleichen. Weder in der Zeit, manche packen ja die Koffer schon eine Viertelstunde früher, tun so, als ob sie bis 4 gearbeitet haben, um 3:45 hauen sie ab. Das soll ein Christ nicht tun. Er soll dann gehen, wann es die richtige Zeit ist, die ihm vorgegeben ist. So ist es auch gesagt, und wir lesen mal 2 Stellen dazu. Paulus hat es ja im Epheser 6 nochmal angesprochen, aber auch Petrus, der Apostel, durch denselben Heiligen Geist, sagt im 2. Kapitel Folgendes. In seinem ersten Brief, 2. Kapitel, Vers 18, ihr Knechte seid untertan mit aller Furcht den Herren. Nicht allein den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen, den Schwierigen. Seid ihnen untertan mit aller Ehrfurcht, denn das ist Gnade. Wer das kann, der zeigt, dass er Gnade empfangen hat. Das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott auch das Übel verträgt, und leidet das Unrecht. Und diese Gnade sollen wir, die Gnade hat uns erreicht, die hat die Gläubigen erreicht, bis zur Wiedergeburt, und diese Gnade soll auch sichtbar werden in dieser Welt. Wir merken also, dass wir das, was wir so selbstverständlich aus Gottes Hand angenommen haben, auch weiterreichen dürfen und müssen dem Nächsten, um zu zeigen, so will dir Gott auch gnädig sein. Epheser 6 lesen wir mal dazu, im gleichen Sinne, Vers 5 und 7, 5 bis 7, ihr Knechte seid gehorsam euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als Christus. Wenn wir das gerade lesen, merken wir, das ist heute gar nicht, das will man gar nicht hören, ist nicht relevant, sowas gibt es doch gar nicht mehr. Aber bei Gott gibt es das. Bei Gott gibt es das. Weil nämlich ja auch die Kinder den Eltern untertan und gehorsam sein sollen. Und auch wir als Gläubige dem lebendigen Gott untertan sein sollen. Tun wir es nicht, auch nicht im Alltag, sind wir es Gott gegenüber auch nicht. Wir suchen uns Gott gegenüber auch aus, was wir wollen. Was wir für richtig halten, das machen wir. Aber nicht, was Gott sagt. Weil wir Gehorsam nicht gelernt haben. Wenn wir Gehorsam nicht lernen, können wir es auf keiner Ebene ausüben. Seid gehorsam. Ich kann mich entsinnen, ich habe es auch schon mal erzählt, dass ich in früheren Zeiten, ist schon viele, viele Jahre her, mal einen Dienst auf einem Friedhof oder Friedhofsgärtnerei getan habe. Und da hieß es dann, da mussten dann zur Herbstzeit Tannensträuße mit irgendwelchen Sachen da drin hergestellt werden, die auf die Gräber gelegt wurden. Und der Chef, der kam dann einmal sehr empört zu dieser Truppe, die diese Sträuße machte. Die kann ich überhaupt nicht verkaufen, die taugen nichts. Die sind entweder zu groß oder zu klein. Und da haben wir dann gebeten, lieber Herr Chef, können Sie uns ein Modell machen? Und dann macht er uns ein Modell. Und dann haben wir das auf den Tisch gezeichnet, genau so die Konturen, damit kein Strauß größer oder kleiner wird. Nach längerer Zeit kam er dann und sagt, also diese Sträuße, die kaufen Sie nun noch weniger. Dann haben wir gesagt, Chef, hier hängt ja Ihr Strauß, wir haben die jetzt alle danach gemacht. Dann zog er ab und konnte nichts mehr sagen. Wir wussten, dass wir sagten uns untereinander, also, ich würde den auch nicht kaufen. Aber er hat gesagt, wir machen den, dann machen wir den. Das ist ja dann nicht unser Problem. Er hat Anordnung zu geben und wir machen das einfach. Gehorsam. Auch wenn wir das nicht unbedingt so verstehen. Nicht mit Dienst allein vor den menschlichen Augen unseren Dienst tun, als den Menschen, um ihnen zu gefallen, das ist ja schon viel, sondern wir sollen den Verantwortungsträgern in der Welt so dienen, dass als ob wir Christus dienen. als Knechte Christi. Tut es von Herzen, mit gutem Willen. Lasst euch dünken, dass ihr dem Herrn Jesus dient und nicht den Menschen. Also Arbeit im Alltag ist Gottesdienst. Das können wir nicht trennen von den Versammlungen in den Versammlungsräumen, wo wir diese als Gottesdienst bezeichnen. Das, was wir im Alltag tun sollen als Christen, ist Gottesdienst. Wir dienen Gott an dem Platz, wo wir stehen. Oder was wir gerade tun, ob wir unterwegs sind, einkaufen, ist alles Gottesdienst. Denn es kommt ja auf die Art und Weise an, wie wir es tun. Also in allem gute Treue beweisen. Das heißt nicht mit dem Vorgesetzten gemeinsam am bösen Werk arbeiten, wenn es gegen Gott geht, sondern nur darin, was wir vor Gott verantworten können, was seinem Wort entspricht. Der gute Dienst am Nächsten soll unsere innere Freiheit in Christus erzeigen. Wir sind doch frei. Wir können das machen, was er sagt. Das bedeutet Freiheit. Wenn ich jetzt mit dem Nächsten darüber streite, ob das, was er dort machen will, richtig ist oder meine Gedanken besser, beweise ich keine Freiheit. Wenn ich etwas für mich allein entscheiden muss, kann ich das ja tun, was ich für besser erkenne. Aber wenn ich einem Vorgesetzten unterstellt bin, muss ich das tun, was er sagt. Der gute Dienst also am Nächsten soll unsere innere Freiheit in Christus zeigen und die Liebe, die Gott zu jedem Menschen hat. An die Thessalonicher schrieb der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, 11 bis 12, dass diese Haltung ein tägliches Ringen im Gebet sein soll, damit unser Glaube an Jesus Christus zu erkennen und auch begehrenswert ist. 1. Thessalonicher 4, Vers 11 und 12. Ringet danach, dass ihr stille seid und dass eure schafft und arbeitet mit euren eigenen Händen, wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbar wandelt gegen die, die draußen sind und ihrer keines bedürfet. Und das hat nicht nur mit materiellen Dingen zu tun, ihrer keines bedürfet, sondern innerlich. Innerlich frei in Christus sein und aus der Freiheit in Christus dem Nächsten dienen zu können. Manch einer könnte unter uns sagen, naja, ich habe ja nun kein Berufsleben mehr, ich habe auch keinen Chef, dem ich dort dienen kann. Dieses Dienen, wie ich schon ein wenig gesagt habe, bezieht sich auf unser gesamtes Alltagsleben. Das gesamte Alltagsleben. Ob ich nun die Erde im Garten umgrabe, ob ich im Geschäft an der Kasse stehe, ob ich zum Wohnungsamt gehen muss oder irgendeine Behörde aufsuchen muss, ob ich Begegnungen auf der Straße habe, ob ich am Herd stehe und das Essen zubereite, ob ich den Teppich saugen muss oder die Fenster putzen. Alles ist damit gemeint, wie ich es tun soll. Wie? Denn es könnte ja gerade, wenn ich jetzt den Fußboden sauge, gerade jemand kommen, klingeln und hören, wie ich mich schrecklich über diese Tätigkeit aufrege. Schon wieder Staubsaugen und dergleichen. So ein Unsinn. Und das hört er gerade. Und ich sage, ja, darf ich Ihnen ein neues Testament geben? Dann wird er sagen, naja, aber was ich eben gehört habe, passt ja da, steht es auch da drin? Ja. Das seht ihr, es geht um die Praxis. Wir sind mehr beobachtet, als wir glauben. Die Leute sehen uns. Und vor allen Dingen die unsichtbare Welt sieht uns und die Fittiche haben, tragen es weiter. Die machen dem anderen klar, was ich für ein schräger Vogel bin, wenn die Tür hinter mir zu ist. Ja. Das ist so. Es geht um das Zeugnis. Ich sage das mal so salopp. Wir können den Alltag nicht vom Sonntag, von den Versammlungen trennen. Es ist erschienen, die heilsame Gnade, da steht nicht, liebe Kreta, einigen Menschen, also müsst ihr aufpassen, wem ihr das Zeugnis gibt. Nein, es ist die Gnade allen Menschen erschienen. Allen Menschen, egal wer sie auch sind. Das Missionsziel in solchem Zeugnisleben der Nachfolge Christi ist, dass alle Menschen auf irgendeinem Weg die ihnen angebotene Gnade des ewigen Lebens in Gottes Reich erfahren, erkennen und annehmen. Die heilsame Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Der Sendungsauftrag Jesu an die Jünger sagt deutlich aus: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Also wir merken, dass keine Begegnung im Alltag ausgeschlossen ist. Keine Begegnung. Alle Menschen, denen wir begegnen, sind wir mit unserem Leben das Zeugnis Jesu schuldig. Alle. Wo sie sich auch befinden. Ob wir arbeiten, spazieren gehen, einkaufen, Sport treiben, beim Arzt sitzen, im Urlaub sind oder uns im Familienkreis bewegen, alle sind zu Gott eingeladen. Diese Einladung soll uns bewusst bleiben und in unserer Umgangsart soll sich dann das Bewusstsein widerspiegeln. Lesen wir auch noch folgende Stellen dazu. Römer 1, Vers 14. Sagt Paulus: Ich bin ein Schuldner, nicht nur der Ungriechen, sondern auch der Griechen. Also nicht nur der Juden, sondern auch der Heiden. Ich bin ein Schuldner aller. Aller, der Weisen und der Unweisen, egal welche Menschen es sind. Die Begegnung mit allen Menschen ist wichtig. Also Schuldner, damit meint er, das Evangelium ist für alle da. Wir kennen ja das Wort aus dem 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen geholfen wird. Allen, allen. Und in 1. Johannes 2, 2 steht darum ganz bewusst, zunächst kommen einige Verse darüber, dass Kinder Gottes sich bewahren sollen und nicht sündigen. Aber wenn sie nun doch in Sünde gefallen sind, sollen sie wissen, sie haben einen Fürsprecher bei Gott dem Vater, Jesus Christus, der sein Blut auch für die leider wieder passierte Sünde vergossen hat. Aber, dann ist der Zusatz gleich, nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der gesamten Welt. Alle, alle. Wir merken, ob das nun ein Handwerker ist, der zu uns kommt, oder ob das der Briefträger ist. Sie sollen sehen, dass wir Christen sind. Wir können es nicht immer sagen, aber unser Lebensstil darf davon sprechen. Sie dürfen etwas mitbekommen von der Art und Weise, wie wir ihnen begegnen. In seiner Nachfolge fordert Jesus Christus seine Jünger auf, das Zeugnis vor allen und für alle zu geben. Matthäus 5, Vers 16 sagt er: Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also in dieser Stelle wird gar nicht mal gesagt, damit sie eure Worte hören, sondern dass sie euren Lebensstil sehen, eure Werke. Und dass sie einfach beobachten, der ist ja anders, der handelt ja anders, der macht nicht dasselbe, was andere auch tun, sondern irgendwie ist da was anders. Das kann nicht von ihm sein, das muss woanders herkommen, von Gott. Den müssen wir auch suchen und den brauchen wir. Das meint auch Jakobus, wenn er in Kapitel 3, Vers 13 in seinem Brief Folgendes schreibt. Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Wer also im Glauben weise geworden ist oder glaubt, weise zu sein, der soll es im Wandel zeigen können. Im Gegensatz dazu Vers 14. Wenn aber Neid unter euch ist und Zank in eurem Herzen, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dann stimmt das nicht. Dann stimmt selbst euer Zeugnis mit dem Munde nicht, wenn dieses Wesen von Neid, Lüge und anderem vorhanden ist. Wir merken also, Paulus wollte Titus gleich einschärfen und somit der gesamten Gemeinde, aber erstmal der, die in Kreta entstehen sollte. Denkt daran, die Gnade ist nicht nur für euch da, sondern ihr kriegt durch diese Gnade die unglaublich hohe Aufgabe, das Zeugnis sichtbar werden zu lassen unter den anderen. Mit Worten, das weiß ich auch von mir, kann ich schnell ein Zeugnis geben. Aber ist es denn ein Zeugnis? Der Herr sagt ja einmal zu seinem Volk, das Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber in Wahrheit ehren sie mich nicht. Die haben fromme Worte, aber ihr Herz ist anderen Sinnes. Und da hat Gott mit seinem Volk nicht mitgemacht. Er hat gesagt, die Worte, die helfen mir nicht, die ehren mich auch nicht, sondern nur, wenn euer Leben durch mich bewegt ist. Paulus ermahnt also Titus zu bedenken, dass unser Leben als Nachfolge Jesu ein Gottesdienst ist. Wir dienen Gott in seinem Anliegen, nicht in unserem Anliegen. Wir dienen Gott in seinem Anliegen an allen Menschen, dass allen Menschen zum wahren Leben geholfen werden sollen. Das ist total Gottes Anliegen. Von uns aus, natürliche Menschen, bevor wir gläubig wurden, ist das sowieso nicht unser Anliegen. Der natürliche Mensch denkt ja nur an sich. Selbst wenn er mal was Gutes für den Nächsten tut, bezieht er es trotzdem auf sich als seine gute Tat, aus der irgendwann auch mal ein Rückschluss für sein Leben gezogen wird, etwas zurückfließt. Das hört man dann später. Ich habe immer nur Gutes getan und jetzt bin ich allein. Aha. Jetzt merken wir, warum du immer Gutes getan hast. Damit du eben auch was kriegst. Das hört man ja auch. Das ist, ich sage da nichts Besonderes, das ist der natürliche Mensch, der ist so. Der ist so. Aber als Kind Gottes stehen wir nicht mehr an unserem Anliegen, sondern an Gottes Anliegen. Und sein Anliegen ist, dass alle Menschen zum wahren Leben hindurchdringen, dass sie von den Zwängen der Sünde und des Todes befreit werden. Ein weiterer Punkt, die verändernde Kraft. Ja, dieses Leben des Dienens und in der Heiligung wäre also nicht möglich, wenn der Herr nicht selbst diesen Zustand in uns gezeugt hätte. Wäre absolut nicht möglich, ohne seine Zeugung in uns durch den Geist, das neue Leben. Nur die Gnade in Jesus verändert uns zu solchem Leben in uns selbst, und das müssen wir tatsächlich zugeben, ruht alles andere, alle anderen Wesenszüge, die der Liebe Gottes und des Friedens Gottes entgegenwirken. Unsere Anlagen sind immer auf Unfrieden, auf Zerstörung und letztlich Tod ausgerichtet. Der natürliche Mensch hat keine anderen Anlagen. Durch seine Ich-Bezogenheit schafft er immer Unfrieden, immer Zerstörung und letztlich bis zum Tod, indem er versucht, wenigstens selbst zu überleben oder bis zur eigenen Selbstzerstörung und Lebenszerstörung anderer. Das ist die Prägung durch die Sünde. Sie meint es nicht gut. Und das lesen wir auch in der Schrift. Im Römerbrief Kapitel 1, da wird so deutlich gemacht, was wir Menschen von Natur aus sind. Schwerpunktmäßig vielleicht unterschiedlich, das eine mehr, das andere weniger. Aber das sind die Dinge, die in uns ruhen. Da steht ab Vers 29 im ersten Kapitel, dass dieser natürliche Mensch ohne Gott, er ist voll allen Ungerechten, voll Hurerei, Schalkheit, voll Geiz, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hofffärtig, ruhmredig, schädlich, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das sind alles Bezeichnungen für den natürlichen Menschen ohne Gott. Und mehr oder weniger, dies eine mehr oder das andere weniger, schlummert in uns. Und das haben wir normalerweise untereinander zu geben. Deswegen ist Mord und Totschlag, ich habe das jetzt gerade auch wieder gelesen, wie viele Tausende umgebracht werden aus Vermutung, dass man was Böses gegen jemand gesagt hat. Auch die Ehrenmorde in der Türkei und vieles andere. Kommen Menschen, Tausende um. Nur deswegen. Man verdächtigt sie, dass sie Schlechtes gegen einen gesagt haben und dann bringt man ihn um. Und das ist ja nicht nur in der Türkei oder in Asien so, das ist ja auch in der westlichen Welt so. In Südamerika verschwinden jährlich Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen getötet. Ja. Das steckt in uns drin. Nur Jesus Christus kann das Neue schaffen. Auch in dem Lobgesang des Zacharias tönt das ja schon an. In Lukas 1,74, wo er durch den Heiligen Geist jetzt Gott preist und sagt etwas in diesem Vers, auch in den anderen Versen, aber in diesem ganz deutlich, dass Gott gekommen ist, uns zu erlösen von unseren Feinden, damit etwas möglich wird, zu dienen dem lebendigen Gott. Unsere inneren Feinde und die äußeren hielten uns ab, Gott zu dienen. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen von den inneren Feinden, damit wir ihm jetzt dienen können, an seinem Werk, an seinem Anliegen stehen. Die heilsame Gnade wandelt uns um in das Wesen Jesu, befreit von dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Lüsten. So haben wir ja gelesen, dass wir das verleugnen sollen. Ja, wir sollen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste verleugnen. Ja, das versucht ja mancher ohne Gott und schafft es nicht. Er nimmt sich vor, das und das nicht mehr zu tun und er tut's. Aber mit Jesus ist das möglich. Durch ihn können wir das tun und auch zeigen, dass die Veränderung stattgefunden hat. Diese Tatsache gilt es täglich anzuerkennen und die Umsetzung vor dem Herrn im Gebet täglich zu suchen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das nur einmal in der Woche macht. Herr, gib mir die richtige Art und Weise, wenn ich einkaufen gehe oder dies und jenes mache, den Menschen richtig zu begegnen. Ich fühle mich da sehr unsicher, wenn ich das nur einmal in der Woche täte. Ich muss jeden Tag für die Anliegen, von denen ich weiß, dass ich sie tun soll, beten. Herr, gib du mir, dass ich da nicht ausraste oder dass ich da mich nicht aufrege und dass ich das im Frieden machen kann und jenes. Weil ich weiß, da kommt so vieles im Alltag auf einen zu, was man sonst nicht bewältigen kann. Und ich bete das sogar für mich im Blick auf meine Glaubensgeschwister. Herr, schenke mir, dass ich meinem Bruder, meiner Schwester so begegnen kann, wie du es willst. Weil ich in mir spüre, ich kann es nicht. Ich werde so vielleicht die Jalousie runtermachen, wenn mich einer so ein bisschen schief anguckt. Aber wenn ich gebetet habe, dann kann ich das ertragen, auch wenn mich einer schief anguckt. Und dann freue ich mich, dass der Herr so groß ist. Ja, also ich brauche es täglich, das will ich damit sagen, täglich muss ich darum bitten. Es soll also nicht nur, das ist die eine Seite, die wir gern ablegen wollen, das Böse verleugnet und abgelehnt werden, das ist ja auch gut. Sondern zugleich soll das Gute, das Gott Wohlgefällige gewollt und gesucht werden. Darum steht ja in Kolosser 3, Vers 12, zieht an, legt nicht nur ab. Das Böse wollen wir nicht tun, ja, das legen wir ab. Nein, aber zieht auch das Gute an. Wollt ihr das anziehen, will hier der Apostel Paulus sagen. Darum müsst ihr auch gleich bitten, um Erbarmen, um Freundlichkeit, um Demut, um Sanftmut, Geduld und Liebe. Nicht nur für den anderen, wir beten ja oftmals so, dass andere uns lieben oder dass die Liebe mehr in der Gemeinde ist. Was ist mit mir? Ich muss für mich beten. Herr, ich will lieben. Die anderen beten für sich. Sie wollen auch lieben. Aber ich bete für mich. Das sind sehr wichtige Punkte, die es im Glaubensleben der Kinder Gottes zu beherzigen gilt. Die Erlösungskraft Jesu durch das Kreuz, das Mitgekreuzigtsein, von den Toten auferstanden sein mit ihm, soll in allem zu ersehen sein. Jesus Christus in uns. Und das Letzte, wir leben immer vom Ziele her. Um in dieser lebendigen Glaubenshaltung und dem Glaubenszeugnis vor der Welt bleiben zu können, muss auch unsere Ewigkeitshoffnung lebendig bleiben. Wie sagte Paulus hier zu Titus, dass ihr wartet auf die Erscheinung des Herrn. Das muss also ein Dauerbrenner in mir sein, dieses Erwarten, dass Jesus Christus kommt. Das heißt also, täglich stehe ich in der Wiederkunftserwartung auf Jesus. Meine Abberufung aus der Welt, wenn ich das nicht täglich tue, habe ich einen anderen Lebensstil. Dann lebe ich plötzlich wieder ganz anders. Aber wenn ich in dieser inneren Erwartung, weil ich darum gebeten habe, stehe, heute kann mich Jesus rufen, werde ich viel achtsamer vor ihm und vor dem nächsten Leben. Ich mache mir nichts vor, dass ich morgen noch Gelegenheit habe, denn ich möchte ja auch dann Rechenschaft ablegen dürfen von dem, was ich hier gelebt habe. Und das soll möglichst gut sein. Deswegen ist es so wichtig, in der täglichen Erwartung auf die Wiederkunft Jesu die Abberufung aus dieser Welt zu stehen. Diese Wartehaltung und diese Erwartungsfreude hält im Gebet Ausschau nach dem richtigen Handeln im täglichen Leben, im Wort, Werk und Wesen. Und die Befähigung zu solchem Sein im Alltag gab uns ja der Herr durch den Heiligen Geist. Er sagt, ihr werdet durch den Heiligen Geist, ihr werdet meine Zeugen sein. Darum lasen wir im Titusbrief, er hat uns zum Volk seines Eigentums gemacht, damit wir fleißig wären zu guten Werken. Paulus entblättert das auch im Römerbrief im 8. Kapitel und sagt, jetzt ist ja nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Und in Vers 10 bis 14 weist er dann auf, dass ein neues Leben plötzlich entsteht. Alles durch den Herrn. Im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Titus sollte also diese Ermahnung und Erinnerung den Gläubigen weitergeben, und zwar mit Nachdruck. Hier steht nicht, sag es ihnen mal so, ob sie es hören oder nicht, sondern ermahne und strafe mit ganzem Ernst, denn das ist so unglaublich wichtig. Und lass dich in dieser Ermahnung nicht verachten, egal, ob sie dagegen sprechen, mach das. Denn das ist die Garantie, wenn jemand Jesus so folgt, dass er wirklich auch ein Segen wird für andere. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er möchte die Gläubigen alle wieder zurückziehen in sein Reich. Und es steht auch in der Offenbarung, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und deswegen arbeitet er fieberhaft daran, dass aufkeimende Gemeinde wie in Kreta unter sich bleibt, aber ja nicht im Alltag, zeigt, dass es ein neues Leben in Christus geben kann. Jesu Macht ist in allen immer größer, das soll uns wichtig sein, und schenkt immer den Sieg, das bezeugte Evangelium. Soweit zu diesen Versen, die letzten Verse im zweiten Kapitel vom Titusbrief, die uns auch heute sehr viel zu sagen haben. Jesus Christus, wir freuen uns, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern immer wieder durch dein Wort mahnst. Wir erkennen uns in deinem Lichte als diejenigen, die immer wieder versagen, aber blicken doch auf dich, der du die Kraft bist, der Umsetzung des Glaubens in uns, auch mitten in dieser Welt voller Widerstreit. Wir danken dir, wo dein Zeugnis durch uns spürbar und sichtbar geworden ist, und bitten auch um Vergebung, wo es nicht so war. Stärke uns den Glauben. Herr, wir möchten nicht nur alleine dich kennengelernt haben, sondern wir möchten dich auch bekennen vor den Menschen. Darum segne uns durch den Alltag, sei es hier in Berlin oder auch uns, wenn wir die Freizeitfahrt antreten, dass wir jeden Tag ausgerichtet sind auf dich und untereinander Segen fließen kann, den du schenkst. Wir danken dir, dass du uns hilfst. Amen.